Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Eine Handballfolge pünktlich zum EHF Champions League Final Four in Köln habe ich mir gedacht, wir feiern auch hier ein bisschen den Cup-Sieg 2025 von Handball Tirol und das offizielle Saisonende. Er ist Nationalspieler, Rückraumshooter und ein Macher auf dem Spielfeld. Heute ist er mein Gast und wir reden über Leistung, Führung, Teamgeist und welche Parallelen es im Handball und im beruflichen Kontext gibt. Hallo Michael Mischa Miskowetz.
Ja, hallo Mischa, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Und du so bereit warst, dass du in den Podcast kommst.
Danke, dass ich hier bin.
Du bist ja ganz jung und sehr früh schon zu den Füchsen Berlin gegangen.
Jawohl.
Und hast eigentlich den Handball schon sehr jung gestartet und bist dann auch schnell ins Ausland gegangen. Wie kommt das?
Ja, ich war ja schon mit 12 auf einer Handballakademie, sage ich mal, oder auf einem Sportschwerpunkt, ja. Gymnasium, Handball, und das war alles schön und gut. Aber ich wollte damals schon ein bisschen mehr, oder ich weiß nicht, es haben viele meiner Mitschüler zu dieser Zeit auch so Auslandssemester irgendwo gemacht, ne? In Spanien oder in England, wie man es so kennt, und da habe ich mir gedacht, ich will auch vielleicht irgendwo mal weg, vielleicht nur ein Semester oder sowas, will mal anschauen, ja. Aber ich will halt auch nicht Handball aufhören. Ich will das irgendwo weitermachen und das bleibt halt oft auf der Strecke.
Ja.
Und dann haben wir halt da Listen mit meiner Mama durchgesucht von Akademien, die es überall auf der Welt gibt, und haben uns entschieden, dorthin zu reisen. Mhm. Sind zu einem Probetag gegangen, also zwei Probetage, haben wir zwei Tage lang halt so ein Sichtungstraining gehabt. Und dann war ziemlich schnell klar, dass ich nach Berlin gehe für die nächsten 3 Jahre.
Ja, cool. Also so jung schon Auslandserfahrung. Und wo du zurückgekommen bist du bei den Fibers gelandet, oder?
Bei West-Wien.
West-Wien?
Es war, weil mein damaliger Nationalteam-Trainer, der war West-Wien-Trainer, also Jugend-Nationalteam-Trainer. Und der hat mich auch dankenswerterweise auch zum Sportheer reingebracht.
Ja.
Und dann habe ich das halt mit dem Bundesheer absolviert und dann bei West-Wien ein Jahr
gespielt. Aber es war relativ früh klar, du möchtest es professionell machen.
Ich würde sagen, ja und nein. Also es war irgendwie war der Weg geebnet, aber ich war mir selber nie ganz sicher, ob ich das selber will.
Mhm.
Aber ich sag mal, es hat sich von selbst entwickelt. Ich habe das nicht forciert.
Ja.
Es ist von selbst gekommen. Und deshalb kann ich nicht sagen, es war klar. Aber irgendwie war es schon klar. Also es war so ein Zwischending. Der Weg war da,
ja.
Man musste ihn nur selber nehmen, aber mir wurde niemals irgendeine Entscheidung da irgendwie drauf gezwungen oder sowas.
Das heißt, deine Mama, die ja auch, ich möchte fast sagen, eine berühmte Handballerin ist, die hat da vielleicht Türen geöffnet, aber die nicht durchgeschubst.
Ja, die haben mich auch nie wirklich zum Handball gepusht, sag ich mal. Aber logischerweise, wenn man ihre Erfolge sieht und sowas, wäre es auch fast idiotisch von mir, da nicht ein bisschen den Rat oder den Weg von oder die Hilfe von ihr anzunehmen.
Ja.
Muss man sich da auch nicht schämen, da irgendwie von seiner Größe da ein bisschen Hilfe anzunehmen.
Da muss man vielleicht erklären, wenn es vielleicht nicht alle wissen, die Mama ist die Natascha Rusnatschenko.
Genau.
252-fache Nationalteamspielerin, Torfrau. Hat 7-mal den Champions League mit Hypo Niederösterreich gewonnen.
Ja.
Also da liegt die Latte schon wahnsinnig hoch, ne?
Ja, du, also das, ich glaube, diese ganzen Erfolge, die hole ich nicht mehr ein.
Ja.
Aber muss man realistisch sein. Aber ja, also die hat in Kiew Champions League Titel gewonnen mit Österreich. Sie hat mit Österreich Olympia-Bronze geholt.
Ja.
Eben einer der meisten Länderspiele aller Zeiten. Wie gesagt, da in die Fußstapfen reinzukommen, ist schwierig. Aber die hat mich nie irgendwie in den Handball reinzwingen wollen oder sowas. Ihr war es immer ganz, ganz, ganz egal, ob ich da in die Richtung gehe oder nicht. Sie haben mir halt immer nur geholfen, falls ich es selber wollen würde.
Ja. Ich hab's nur eine interessante Gemeinsamkeit. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt bewusst ist.
Wir sind beide groß, oder?
Nein. Ich glaube, du bist ja sogar viel besser wie sie, aber, nein. Nicht witzigerweise, obwohl sie da frei ist, ihr habt bis jetzt gleich für Nationalteam Tore geschossen.
Nämlich sieben. Sie hat ein paar mehr Spiele.
Ja, aber ein paar Frauen. Du hast 43 Spiele, sie hat 252 Spiele.
Ich habe da leider auch eine verminderte Rolle im Angriff, muss man sagen. Aber ja, muss man auch erstmal sieben Tore als Torfrau schießen. Ne?
Genau.
Überhaupt in der damaligen Zeit, da gab es noch nicht dieses System wie heute ohne Torhüter manchmal.
Ja.
Da war es nochmal ein bisschen schwieriger, deshalb ja,
ja.
Sicher auch ein kleiner Erfolg.
Habe ich eine witzige Parallele gefunden.
Habe ich selber nicht gewusst, dass ich das gerade nicht steht. Aber nächstes Saison hole ich sie ein.
Genau, jetzt wird der höchste Eisenbahn, das ist zu reinholen.
Ja, das machen wir schon.
Jetzt gibt es natürlich in so einer Karriere, jetzt bist du ja immer noch bei den Jungen dabei, muss man sagen, in so einer Karriere gibt es ja trotzdem dann auch Phasen, Hindernisse, Herausforderungen zu überwinden.
Ja.
Gibt es solche Phasen auch in deiner Karriere, wo du sagst, das war bis jetzt schon besonders hart?
Ja, also angefangen überhaupt, dass man nach Berlin geht, vielleicht als 13-jähriger Bub, so. Es wurde für alles gesorgt, es waren niemals irgendwelche Probleme. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht vielleicht das Allerleichteste, dass man da mit 13 weggeht und fast ein bisschen eigenständig ist, sage ich mal.
Mhm.
Natürlich ist es noch ein Internat, das wird Essen alles zubereitet. Aber trotzdem war es, sage ich mal, ein strenges ostdeutsches Regime da drüben. deshalb, ja, aber das sind alles solche Erfahrungen. Die bringen dich weiter und dann, ich würde gar nicht mal sagen, dass das dann quasi so ein Hindernis war. Vielleicht ist es sogar mehr Hindernis gewesen, wo ich nach Tirol alleine gezogen bin mit 19.
Ja.
Das war vielleicht nochmal schwieriger, weil dann wohnst du in der Wohnung alleine mit 19. Bist jetzt finanziell eigentlich auf dich alleine gestellt. Das ist nicht so, als hätten mir meine Eltern niemals geholfen oder sowas.
Ja.
Das kann ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem habe ich es einfach versucht, da finanziell selber zu schaffen. Und
ja.
Damit 400 Euro im Monat durchzukommen, ist nicht so einfach. Aber sage ich mal, das sind die Hindernisse, die man als Sportler oft mal hat.
Ja.
Dass diese körperlichen Leiden oder irgendwas dazukommen, das ist sage ich mal, Normalbetrieb. Aber die privaten Sorgen, die werden da vielleicht oft mal, dass da hinter dem Sportler auch noch irgendein Mensch steckt und außerhalb auch vielleicht ein Problem hat, wird vergessen.
Aber du bist jetzt, glaube ich, von schwereren Verletzungen, so Kreuzbändern und so weiter, bist du ja also schon
ganz faire, dann ja. Keine großen Sachen gewesen.
Hat es andere Arten von Formteams jemals gegeben? Formtiefs?
Ja, also sicher. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, vor 3-4 Jahren habe ich eine eher ungute Position, halb rechts ein bisschen für mich gespielt, weil wir einfach keine anderen Optionen hatten. Und da war ein bisschen... Es klingt ein bisschen lächerlich, ein Spieler auf eine andere Position. Das ist ja, als ob die Bürofrau jetzt, keine Ahnung, kriegt keine andere Aufgabe übernehmen muss, ist nicht eigentlich so das große Problem.
Ja.
Aber dann die ganze Umstellung oder sowas, natürlich kommen Formteams oder Tiefs und ich glaube, darf man sich einfach nicht alles zu ernst nehmen, weil nach einem Tief kommt immer ein Hoch, würde ich sagen.
Genau.
Und
das wäre die nächste Frage gewesen. Wie schaffst du es, dass nach einem Tief wieder ein Hoch kommt?
Ich sage es immer, es gibt auch noch was anderes außer quasi der Handball, den Job. Und nur weil es da mal nicht läuft, darf man sich nicht alle anderen Bereiche vermiesen.
Mhm.
Das jetzt bei mir, ich sage jetzt mal Job, wie mein Job ist, weil es bei mir im Job schlecht läuft, heißt ja nicht, dass alles andere schlecht ist, sondern nur mein Job ist schlecht. Und deshalb, dann ist es jetzt einfach mal schlecht. Ich versuche einfach weiterzumachen oder halt aus meinen Fehlern zu lernen. Ich versuche das zu optimieren, aber alles andere, solange das andere gut ist, bleibt gut.
Mhm.
Dann wollen wir nicht das selber schlecht reden.
Ja, gut.
Und somit überwindet man, finde ich, auch die Formtiefs. Dann bist du halt 3 Spiele mal schlecht, dann musst du vielleicht mehr Analysen von dir selber machen. Also im Sport jetzt den Video schauen, mehr Fokus auf irgendwas legen, was du jetzt schlecht gemacht hast.
Mhm.
Aber alles andere danach Kopf ausschalten, auf die guten Dinge fokussieren, würde ich sagen.
Super. Jetzt geht es ja grundsätzlich im Handball auch um ein gutes Entscheidungsverhalten. Also dass man unter Druck und auch ja, fast automatisch sozusagen die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Wie triffst du diese wichtigen Entscheidungen denn dann auch im Leben?
Das ist eine gute Frage. Im Sport, sage ich mal, ist einfach, weil es einfach Automatismus ist. Mhm. Und du gehst, vielleicht könnte man es ein bisschen übernehmen, du gehst auf deine, du hast so deine angelernten Bewegungen, deine Muscle Memory, ja. Und quasi, wenn du nicht nachdenkst, dann agierst du so, wie du es eigentlich richtig machen würdest. Mhm. Und vielleicht könnte man es auch aufs Private nehmen. Vielleicht sollte man einfach 2-3 Schritte einfach zurückgehen und ohne so drüber nachzudenken, quasi, wie würde ich jetzt aus dem Bauch raus agieren. Ja. Also man muss ja nicht wirklich agieren, aber ich vielleicht 2-3 Schritte zurücknehmen. Was sagt mein Bauchgefühl über die Situation? Mhm. Und das ist jetzt das ist vielleicht der richtigste Weg, so einfach mal ja. wegzugehen und einfach nur Bauchgefühl ein bisschen übernehmen lassen. So.
Perspektivenwechsel.
Ja, Perspektivenwechsel, ja. Einfach quasi, sonst denkt man über alles 10-mal drüber nach, was mache ich, das richtig? Jedes kleine Detail, ist das richtig, ist das richtig? Wenn man vielleicht mal von dieser Detailtiefe da mal kurz rausgeht, vielleicht. Ja. Einfach mal so objektiv alles betrachtet.
Aber es gibt also auch sozusagen mit System aufs Bauchgefühl vertrauen.
Ja, ich sage ja, es ist so, ich kann es halt nur im Sport sagen, so oft einmal siehst du, sag ich mal, sehe ich die Deckung vor mir, wie schieße ich ein Tor? Dann denke ich mir so, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, einfach gesagt, nee, mache ich diese Finte, mache ich diesen Wurf. Und dann gehst du auf die Deckung zu, hast du 37 Sachen überlegt und dann machst du keine einzige von denen, sondern agierst einfach falsch und machst irgendeinen Blödsinn und schießt 20 Meter über die Wand drüber. Und vielleicht, wenn du dann einfach deinen Kopf ausschalten würdest, einfach auf dich selber, auf deine eigenen Fähigkeiten, weil du bist ja in dieser Situation nicht ohne Grund, weil du was kannst, dir vertrauen auch andere Leute und dann solltest du einfach das machen, was die anderen Leute auch wissen, was du kannst, einfach du selber sein.
Ja. Gibt's da, du musst ja fokussiert bleiben über eine lange Zeit, also da ist ja nicht so wenig anstrengend, so ein Handballspiel, also körperlich anstrengend, aber es ist ja geistig anstrengend, da fokussiert zu bleiben, und gibt's da irgendwelche Strategien oder Rituale, die dir dabei helfen?
Ich habe so ein Ritual für mich selber, wo ich mir quasi in einer bestimmten Reihenfolge so hintereinander auf die Körperstellen so durchgehend klopfe, so schlag, und damit also gebe ich mir quasi selber so in diese also so ein Tunnel oder so in die Konzentration wieder. So, ich merke so, die letzten 2-3 Aktionen von mir, die waren vielleicht jetzt gut oder schlecht, das tut nichts zur Sache, aber die waren einfach die waren einfach vielleicht ein bisschen unüberlegt oder nicht fokussiert. Da habe ich einfach irgendwas gemacht. Und dann versuche ich mich selber einfach wieder, so, da mache ich Knie, Schulter, Schulter, Kopf, Kopf, hau mir selber hin. Okay. Und das ist vielleicht erkennt das mein Körper selber so motorisch. Durch diese 6 Schläge hintereinander kommt er jetzt wieder einfach in den Tunnel rein und dann bin ich wieder im vollen Fokus.
Also ein Körperanker.
Ja, ein Körper. Da schießt man das Adrenalin rein und ich weiß nicht, was passiert, aber das holt mich quasi wieder auf den Boden zurück.
Ja, jetzt passiert natürlich Folgendes. Alle, die das hören, wenn das über die nächste Schwester
kommt, ich muss was Neues überlegen, oder?
Nein, bleib bei dem, das funktioniert, glaube ich, ganz
gut. Solange es funktioniert, passt.
Ja. Jetzt muss man natürlich einen Sportler immer fragen, zum Thema Ziele. Wie setzt du dir sportlich Ziele, aber wie setzt du dir auch für dein Leben Ziele? Wie machst du das?
Ja, das hat mir mein Vater so ganz früh mitgegeben. Ob das jetzt so richtig oder falsch ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er hat mir gesagt, nimm das maximalste Ziel, was du dir jetzt gerade im Kopf vorstellen kannst. Das setzt du ganz nach oben. Und dann versuchst du es zu erreichen. Und quasi, auch wenn du nicht das maximalste Ziel erreichst, kommst du noch irgendwo, sagen wir, kommst nicht auf die 100%, sondern schießt auf die 85. Mhm. Und die 85 sollten ja noch immer unglaublich gut sein. Mhm. Weil dieses Ziel, das ganz oben auf 100% ist, Du bist der Präsident von, ich weiß nicht, die USA oder ich keine Ahnung was.
Oh, Wilma.
Ja, jetzt kann Wilma sich aber. Bist halt in der Rolling Stones Leadsänger. Und wenn es nur die 85% erreichst, dann singst du noch immer mit Taylor Swift, ich weiß nicht. Oder sowas.
Ja. Ja, also praktisch unerreichbar scheinende Ziele zu setzen, damit man dann zumindest am Weg dorthin das Maximale daran.
Und wenn man es schafft, das hundertprozentige Ziel, dann umso besser, oder?
Ja, klar.
Dann muss man sich halt, dann muss man sich überlegen, vielleicht war es noch immer zu tief, jetzt muss ich noch höher gehen.
Das ist ein guter Tipp. Also, praktisch nicht erreichbare Zielsetzungen, die fast schon utopisch erscheinen, dann ist man richtig eingestellt. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber reden, was passiert, wenn große Fehler passieren. Wenn in einem Spiel was passiert, aber auch wenn da privat was passiert ist, wie lernst du aus Fehlern?
Ja, ich habe natürlich schon noch spielentscheidende Situationen nicht verwandelt. Ich habe die jetzt noch immer ganz genau im Kopf. Ich weiß ganz genau, wohin ich hingeworfen habe. Ich weiß ganz genau, wo der Fehler war. Mhm. Und ich bin aus so einer Situation, bin ich halt dann natürlich ein bisschen in mich gekehrt. Und immerhin hat man eine Fehlentscheidung, sag ich mal, getroffen. Mhm. Nicht nur für sich, sondern in der Firma oder privat ist es oft auch, betrifft es auch andere oder im Team, haben auch die anderen verloren. Man muss sich dann aber auch, also ich gehe da sicher 2-3 Stunden in mich und bin vielleicht sehr, sehr ruhig, aber danach realisiert man dann auch so, es passiert, ich bin nicht der Erste, dem dieser Fehler passiert ist. Mhm. Ich habe genauso schon ein Spiel gewonnen, da hat er gegenüber einen Fehler gemacht und er hat das Spiel verloren.
Ja.
Und somit ist das alles irgendwo in einem Rahmen, wo man sagt, ist das jetzt wirklich die Welt? Also ich bin nicht der allererste Mensch, dem dieser Fehler unterlaufen ist.
Mhm.
Ist er nicht. Und ich war genauso auf der anderen Seite auch schon. Und andere Menschen waren genauso auf dieser Verliererposition. Deshalb ist das alles nicht so tragisch.
Ja.
Man muss, finde ich, nur das nicht vergessen lassen, sondern vielleicht irgendeinen Schluss draus ziehen.
Ja.
Ich will,
also, eine Lehre,
ja. Mhm. Also das nehme ich schon für mich mit. Ich weiß nicht, vielleicht will man privat irgendwelche Sachen vergessen, aber sportlich gesehen für mich, wenn ich sowas, so einen Fehler mache, dann will ich auch aus dem lernen, sonst war er für nichts.
Mhm.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Teil der Selbstkritik, den man dann übt, oder?
Und
da ist für mich immer die Frage, speziell bei Sportlern, ist interessant, die haben ja viel mehr Selbstkritik, als sie Kritik kriegen, vermute ich meistens, weil die natürlich immer bestrebt sind, dorthin zu kommen. Aber auch von außen der Druck könnte manchmal eben sehr spürbar sein. Wie geht man damit um?
Ja, jetzt waren wir ja ganz vor kurzem in die Situation, wo wir im Cup-Finale waren. Und da wurde vom Verein auch ein unglaublicher Aufwand betrieben, dass man in ein gutes Hotel davor anreist, schon 2 Tage, und sich dort also Geld in die Hand nimmt, damit die Spieler voll im Fokus sind. Dann hat man seit 15 Jahren keinen Titel mehr gewonnen, hat letztes Jahr im Plätzchen gebaut im Titel. Das heißt, das ist die Revanche-Chance, jeder hofft auf dich. Ist eine schwere Aufgabe und der Druck ist halt wirklich enorm. Und dann rufen bei dir, weiß ich, 10 Zeitungen in den 2 Tagen davor an und fragen dich 100-mal die gleichen Sachen und sagen dir auch noch, hey, du bist ja der Favorit, dies, das.
Mhm.
Und dann ist auch, damit geht halt jeder anders um. Also man muss sagen, es ist mit Druck ist so eine Sache, es ist völlig okay, wenn einer sich komplett in die Hose macht vorm Spiel, weil er so viel Druck hat.
Ja.
Und es ist auch völlig okay, wo ich eher der Typ bin, der diesen Druck irgendwie komplett irgendwie rausnehmen kann, weil ich weiß, ich habe das für mich nie so, ich habe mir gedacht, okay, immer, ich habe mir selber eingeredet, das ist nur ein Handballspiel, das ist ein Spiel, das ist ich gehe mit meinen Freunden auf den Schulhof, Spiel, bla bla bla.
Mhm.
Und ich finde, Druck ist so eine Sache, die kann man nicht einheitlich, da gibt es keine Lösung dafür.
Mhm.
Das Wichtigste ist nur, dass man den Druck einfach positiv sich irgendwie mitnimmt. Das heißt, egal ob du jetzt wirklich Schweißausbrüche hast, weil du so Angst hast oder Druck hast, das muss man alles irgendwie in Energie umwandeln. Will ich das jetzt in Fokus umwandeln auf der Arbeit, will ich das jetzt in Aggressivität, weil ich in der Deckung spielen muss, gerade umwandeln. Man muss sich nur selber einen Weg suchen, die irgendwie zu fokussieren, diesen Druck.
Ja.
Ich glaube, da bin ich fast der falsche Typ zu sagen, mach so. Ich bin der Typ, der sagt, hey, der Gegenüber von mir, der hat noch mehr Druck. So. Ja. Also der hat noch ein größeres Problem als ich. Also, ich bleib ruhig.
Sehr gut. Jetzt ist natürlich auch viel Verantwortung und damit verbunden. Jetzt denkt man an das Cup-Finale-Spiel oder natürlich auch Verantwortung, wenn man an das Nationalteam denkt.
Ja.
Dort trägst du auch viel von dieser Verantwortung im Team, in beiden Teams eigentlich. Wobei du andere Rollen hast in den Teams. Mhm. Aber die Verantwortung auf dem Feld ist völlig, ist sichtbar. Aber wie ist die neben dem Feld? Was ist da deine Rolle auch in diesen beiden Teams? Bei Handball Tirol, Schwarz, und beim Nationalteam, wie würdest du die beschreiben?
Ich würde eben so, da kommen wir eben vielleicht auch vom Druck so rüber. Ich bin so der Typ, der die Rolle einnimmt, der vielleicht die anderen auch außerhalb des Spielfeldes in Druck nimmt. Fangen wir vielleicht mal an beim Nationalteam, da habe ich so, das sind alles Vollprofis, die spielen noch in noch größeren Hallen, noch größeren Arenen, die sind das wahrscheinlich noch 10-mal mehr gewohnt als ich, aber auch die sind vorm Spiel, also ich, der in der Osthalle spielt vor 1000 Leuten, und die spielen eigentlich 3-mal die Woche vor 15.000 bis 20.000 Leuten, dem müsste es eigentlich egal sein. Aber die sitzen in der Kabine und die haben, nicht alle, aber manche haben halt völlig Angst oder sind nervös, eben Druck. Und mir macht das halt nichts aus. Und irgendwie ist das dann meine so Rolle, die ich mir selber gefunden habe oder die anderen mir gefunden haben, dass ich da, weiß ich, in einem ganz ruhigen Moment, in einem unpassenden, vielleicht sogar irgendeinem blöden Spruch raus, der einfach so unpassend ist oder sonst irgendwas, dass es einfach, dann lacht irgendeiner.
Ja.
Ich so, hey, Micha, bist so ein Idiot.
Ja.
So, was redest du da? Und dann lachen aber irgendwie zwei, drei Leute. Ja. Und dann ist diese Nervosität, einfach diese Anspannung im Raum, die ist einfach vielleicht nochmal weg.
Ja.
Und in Schwarz, würde ich sagen, muss das ein bisschen, habe ich das auch natürlich ein bisschen, dass ich bisschen Spaß mit reinbringen und dadurch ein bisschen die Anspannung aus dem Raum wegnehmen.
Mhm.
Aber da muss ich auch ein bisschen mehr, sag ich mal, taktische Verantwortung noch mit reinbringen und auch noch vielleicht mehr Absprachen oder sowas reinbringen, dass mehr Struktur drin ist. Dass ich beim, weil ich beim Nationalteam eher so der ausführende Spieler bin, für diesen Befehl, also du machst es gut, mach das, das mache ich, das passt gut. Und in Schwarz ist es so, dass ich da eher die Rolle vom Ansager bin.
Ja.
Und darum muss man auch switchen, dass man das auch beides irgendwie kann.
Mhm.
Aber ja, man kennt halt beide Seiten, würde ich sagen dann.
Ist ja interessant, oder einmal gestalten und einmal gestaltet werden, ist ja interessant.
Ja, aber es passt sich ganz dem Spielstil, man muss sich auch ein bisschen anpassen in dem Kanal. Also es wäre, ich glaube, eine Verschwendung für mich, hier nicht die Ansagen machen zu können, einfach weil das vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, Expertise mitbringt.
Ja.
Und umgekehrt wäre es blöd, wenn ich, sage ich mal, unseren Kapitän, Nicola Billig, mit seiner ganzen Erfahrung, sag, hey, lauf jetzt links, obwohl ich ja theoretisch viel weniger Ahnung habe als er. Mhm. Also immer so,
Gibt es Momente, jetzt habe ich dich gefragt, wie du dich einbringst, aber gibt es Momente, wo du dich bewusst rausnimmst?
Ja, also natürlich, du hast eine Struktur bei uns von Trainer, Captain, Team, sage ich mal.
Mhm.
Und wenn, sage ich mal, bei uns war es jetzt der Vanicek, der Alex, vorm Spiel noch eine Rede gemacht hat, da so habe ich quasi nichts zu sagen.
Mhm.
Oder wenn er das sagt, dann ist das Gesetz, dann muss ich mich nicht einbringen. Ich finde, man muss auch wissen, wann man sich nicht einbringen sollte.
Mhm.
Und vor allem im Sport, wenn die eigene Leistung vielleicht gerade nicht so da ist, dann sollte man sich immer ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auf eine andere Meinung hören, die äußerlich vielleicht ein bisschen das objektiver sieht.
Ja.
Oder wenn ich gerade emotional bin, das ist auch sowas, wo man sich so rausnehmen sollte.
Mhm.
Ja. Weil dann ergibt man vielleicht falsch.
Ja. Wobei das im Sinne der Mannschaft sozusagen.
Ja, es ist halt, vielleicht ist es ein bisschen anders als im Beruf. Im Teamsport muss man halt immer, sag ich mal, im Sinne des Teams denken.
Ja.
Und wenn ich jetzt gerade sehe, dass ich in einer schlechten Situation bin, dann muss ich mich auch zurücknehmen.
Es ist interessant, dass du glaubst, dass das im Beruf anders ist.
Ich kann es dir, da bist du der Experte, das musst du mir sagen.
Ich glaube eben deswegen bist du auch da, weil das genau der Punkt ist. Teamsport hat sehr viele Parallelen mit dem, was in Teams, in beruflichen Teams passiert. Ja. Auch da muss man sich manchmal, glaube ich, zurücknehmen,
ja,
um dem Team auch entweder den Raum zu geben, das es gerade braucht, oder eben vielleicht woanders zuzulassen, eine andere Gestaltung zuzulassen, die vielleicht sonst nicht passiert wäre, wenn ich mich immer mit einbringe.
Ja, da könnte ich eher sagen, zum Beispiel jetzt, weil ich eben die Rolle vom Defensivexperten habe, und sagen wir der Spendier, der mein Mitbewohner lange war, der ist Offensivexperte, der Mittelmann,
ja.
Dann, wenn der was vorne sagt, misch mich nicht ein, und wenn ich was hinten sage, misch der sich nicht ein.
Ja.
Dann, wir sind im Team, wir spielen 60 Minuten gemeinsam,
ja,
aber da laufen bei diesen Ansagen oder bei diesen Meetings laufen wir uns quasi nicht über den Weg.
Ja.
Dann, was er sagt, ist das Gesetz, und was ich sage, ist das Gesetz, nur in andere Situation.
Ja, genau.
Man muss halt wissen, wo man gerade hingehört.
Also der, was hier als Experte ist auf der jeweiligen Position oder in der jeweiligen Situation, der sagt gar, was los ist. Das,
ja,
ist sehr reife, also das würde man sehr reifen Teams zuschreiben, wenn das dort auch so gelänge.
Hoffentlich sind wir eins bei Handball Tirol.
Naja, ich meine jetzt eher die beruflichen.
Genau. Hoffentlich sind wir eins.
Jetzt ist es natürlich auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, das Profi-Dasein im Alltag. Was bedeutet das? Wie sagt so ein normaler Tag aus, wenn es das überhaupt gibt? Du kommst jetzt gerade frisch vom Training.
Ja.
Wie schaut so ein Tag, beziehungsweise vielleicht wie schaut auch eine ganze Trainingswoche bis zum Spiel aus?
Ja, das ist, glaube ich, das Schwierigste im Sportlerleben. Man muss ganz, 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 ganz flexibel sein. Also es schauen normalerweise die Trainings immer anders aus. Man hat keine, sag ich mal, immer fixen Zeiten. Das heißt, mal hast du da das Training, dann mal muss die Belastung weggenommen werden, mal kommt die Belastung dazu. Normalerweise, sagen wir mal, trainieren wir zweimal am Tag, sagen wir einmal athletisch, einmal handballerisch.
Mhm.
Das ist so die normale Sache. Mal weniger, mal mehr, wie halt die Situation gerade ausschaut. Aber ja, mal 9 Uhr in der Früh, sagen wir mal Krafttraining, 16 Uhr, 17 Uhr, sowas um die Zeit haben wir am Abend, Videoanalysen, 2 Stunden Training, Nachbereitung.
Mhm.
Also du kommst auf, sagen wir, eine aktive Trainingszeit von vielleicht 4,5 Stunden.
Mhm.
Sagen wir mit Video 5 Stunden.
Mhm.
Ja, das
5-mal die Woche.
Ja, sagen wir, ein Tag vorm Spiel tust du nur noch einmal trainieren.
Ja.
Also sagen wir 4-mal die Woche voll, einmal Abschluss, und dann hast du halt auch das Wochenendspiel immer samstags.
Das heißt, es sind 4 Tage mit 2 Trainings, ein Tag mit einem Training und plus den Spieltag.
Genau.
Und das Spieltag ist nochmal aktivieren oder sowas?
Zum Beispiel, das ist unterschiedlich. Wieder beim Nationalteam machen wir oft eine Aktivierung vorm Spiel.
Ja.
Da gehst du um 10 Uhr in die Halle, spielst du Fußball, Tennis, jeder macht im Kraftbereich, was er will, was er selber braucht. Ja. Das machen wir hier nicht. Aber das ist auch ganz, ganz, ganz abhängig vom Trainer. Also, das kann man nicht vereinheitlichen.
Mhm.
Aber da darf man auch nicht vergessen, dass es natürlich auch noch die Auswärtsspiele gibt. Ja. Da steigst du halt auch manchmal am Samstag um 8 Uhr in den Bus, spielst um 19 Uhr in Wien und bist wieder um 4 Uhr in der Früh zurück.
Ja, das ist halt schon Sache. Wie schaut das im Saisonverlauf aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen und sagen, wann beginnt die Saison, ist immer nach der Saison, ist vor der Saison sozusagen. Genau. Aber wie schaut das ungefähr aus? Wann startet das wieder mit dem Training? Wann habt ihr trainingsfreie Zeit überhaupt einmal, wenn die Saison aus ist und so weiter?
Ja, also jetzt hast du gesehen, einen guten Zeitpunkt erwischt, jetzt sind wir genau in dieser Zwischensaison. Jetzt trainieren wir noch die Woche fertig bis Juni. Ja. Dann haben wir 2 Wochen, eine Zeit, wo wir quasi eigentlich gar nichts machen dürfen. Dann bis 19. Juli, das heißt ungefähr einen Monat und danach noch, hast du eine Zeit, wo du selber für dich trainieren musst. Da kriegst du Trainingspläne, kriegst du eine Pulsuhr. Kannst halt, musst trainieren 5-mal die Woche, also 5 Einheiten die Woche sind das ungefähr. Aber halt, wo du willst, halt einfach getrackt.
Ja.
Und dann startest du im 19. Juli, Mitte Juli, in die Vorbereitung. Das ist meistens 1,5 Monate Vorbereitung.
Ja.
Und da gehst du rein meistens in Tests, also eine Woche lang Test und ein Krafttest, Lauftest. Mhm. Dann machst du 1-2 Wochen athletischen Bereich, Laufen, Kraft etc. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich schnell ins Handballerische. Dann fangen die Testspiele schon an, hast 5-6 Testspiele. Und dann 1,5 Monate nach Start der Vorbereitung, für uns ist es dann im Ende August, letztes Augustwochenende, beginnt schon mit dem ersten Titelkampf um den Supercup.
Aha, ja, Supercup ist auch noch.
Weil wir uns ja Gott sei Dank veröffentlicht haben.
Genau, cool.
Ja.
Ja, ja, da ist natürlich viel, viel los das ganze Jahr. Also im Prinzip sagst du, hast 2 Wochen komplett trainingsfrei.
Ja.
Der Rest würde sich jetzt auch noch mit einem Auslandsaufenthalt mit einem Urlaub vereinbaren lassen und man schon den Urlaub ein bisschen laufen gehört oder
so. Ja, also es ist ja es ist so ausgelegt, dass du alles überall machen könntest. Das heißt, solange du irgendwo ein Hotel irgendwo buchst, sage ich mal, wo was halbwegs einen Kraftraum hat mit 2 Stangen,
ja,
kannst du schon was machen. Also theoretisch haben wir schon 5 Wochen frei. Also,
ja, ja.
Also das ist schon.
Also eigentlich ein ganz normaler Mitarbeiter,
ja,
in anderen Unternehmen auch.
Ja, so versuchen wir es ungefähr zu, ja, so zu reden.
Jetzt muss man natürlich, jetzt sprichst du viel über die körperliche Balance und das, dass du mal Ruhe braucht und mal komplett Pause braucht und dann wieder begonnen wird, das aufzubauen oder neu zu starten. Gibt es auf der mentalen Ebene auch sowas?
Ja, ich glaube, dass diese freie Zeit, die wir jetzt haben, viel wichtiger ist für die mentale Nach- und Vorbereitung als für die körperliche.
Ja.
Weil, ja, körperlich trainieren wir genauso weiter in der Vorbereitung. Jetzt gerade machen wir genau das Programm.
Ja.
Aber diese 4-5 Wochen, wo wir jetzt weg sind von, sag ich mal, unseren Teamkameraden, von unseren Arbeitskollegen, vom Trainer, vom Umfeld der Halle,
ja,
die dunkle Halle, die wir jeden Tag sehen. Ich glaube, das ist die wichtigste Zeit, dass man sich die nimmt und einfach mal das, sag ich mal, vergisst für eine kurze Zeit, um dann so einen Reset zu haben, damit man nicht reinkommt wieder in die nächste Saison mit wo, am Ende der Saison ist klar, dass jeder sagt so, boah, ich habe keine Lust mehr auf Training, schon wieder der gleiche Blödsinn, schon wieder die gleiche Übung,
ja,
Trainer ist schon wieder gemeint zu uns diese Woche oder sonst irgendwas.
Mhm.
Und das Wichtigste, dass du halt in die neue Saison startest und nichts davon mitnimmst. Okay, du nimmst vielleicht die Aspekte, die du verbessern willst. Wir haben in den letzten Spielen haben wir die und die Fehler gemacht.
Mhm.
Die vergessen wir jetzt nicht auf diese neue Saison, die nehmen wir mit. Aber die bösen Gefühle dem gegenüber oder die,
ja,
die keine Lust gegenüber dem Trainer oder sonst irgendwas, mhm, das muss alles zu Hause bleiben. Und ich glaube, dafür sind diese 5 Wochen auch die wichtigsten.
Ja, ja.
Weil keiner braucht in der ersten Woche schon jemanden, der in der Halle voll demotiviert rumläuft und keine Lust mehr hat.
Ja. Gibt es sowas am Ende der Saison wie ein Lagerkoller, wenn man die Mannschaft ja doch sehr, sehr oft und viel sieht?
Ja, würde ich schon sagen. Also am Ende der Saison gehen wir natürlich alle nochmal gemeinsam irgendwo entweder was essen oder was trinken oder sonst ja, oder setzen nochmal zusammen einen Saisonabschluss fest. Mhm. Aber man muss auch sagen, da verabschieden wir uns auch alle ohne große Traurigkeit, sag ich mal. Ja. Also für die, was uns vielleicht für immer verlassen, jetzt aus der Mannschaft.
Ja.
Aber wir wissen erstmal, wir sehen eh gleich wieder. Da gibt es kein großes Ciao, Ciao. Da gehen wir einfach alle nach Hause, sind froh, dass wir jetzt, muss man echt sagen, wir sind froh, dass wir unsere Freunde ja. Jetzt mal 4-5 Wochen nicht sehen.
Das ist verständlich.
Sogar, also ich habe extreme Gaudi mit denen jeden Tag,
ja.
Das verspreche ich dir. aber es ist auch gut, dass wir uns mal nicht sehen.
Ja.
Ja.
Trotzdem, Team Spirit und die Wichtigkeit für das Teamgefüge, für Leistung dann auch in der Halle, wie wichtig ist da der Team Spirit?
Ich würde sagen, vor allem bei unserer Liga ist das das Allerwichtigste, weil du hast, wir sind alle so nah handballerisch oder so nah von unserer Leistung, dass du über den Team Spirit so viel erreichen kannst. Weil es ist, wir hatten schon Saisonen, wo es einfach nicht gelaufen ist,
ja.
Wo du einen Mann hinter dir oder vor dir hast und du hast dir fast innerlich das Ganze gewünscht, dass der so schlecht spielt oder dass du besser spielst, aha, dass du dich profilierst und sowas. Das ist das Allerschlechteste, was der Mannschaft passieren kann.
Ja.
Und das hatten wir auch schon ein Jahr lang. Mhm. Da ist absolut nicht gelaufen und dann kommst du in so einen Teufelskreis rein. Ja. Dann läufst du bei der ganzen Mannschaft nicht, sagst du, ich kann das besser, dann kannst du nicht besser, dann denkt der sich hinter dir, er kann es nochmal besser, mhm, und dann geht das immer schlechter und immer schlechter.
Mhm.
Und dann, so wie wir es jetzt wieder mehr haben in der Mannschaft, wenn's gerade bei mir nicht läuft und der hinter mir kommt rein und spielt noch besser, dann denke ich mir so, jawohl, Alter, Gott sei Dank, quasi trägt er mich gerade, ja. Ich bin gerade sein Rucksack. Also, ich habe verschissen, aber dank mir, dank meinem Hintermann, ja, fällt es sich mal auf, weil der spielt so viel besser,
ja, cool,
und da freut man sich. Und ohne dem brauchst du gar nichts, irgendwas von Titel oder sowas ausmachen oder von irgendwelchen Sachen zu erreichen,
ja.
Dann wird das nichts. Du musst dich freuen, dass der Nebenmann auch Erfolg hat.
Mhm.
Sonst wirst du zusammen zu nichts kommen.
Ja. Zusammen siegen, zusammen verlieren.
Es ist so ein 0815-Spruch.
Ja, es ist, aber der ist gut.
Es ist so, ja. Es ist leider, hat irgendwo auch die Wahrheit, ne?
Ja. Was macht da die Rolle des Kapitäns oder wie ist da die Rolle anderer Leader-Persönlichkeiten im Team?
Ja. Das ist eben, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Sache, dass ihr Kapitän weiß, wie seine Mannschaft tickt. Weil man kann keinen Leader oder Kapitän haben,
ja,
der seine Sache durchzieht, egal wo er ist.
Ja.
Man muss halt seine Personalie kennen. Und ich bin zwar in keiner Kapitänrolle, aber trotzdem in so einer Leaderrolle.
Ja.
Und man muss sich auch dessen bewusst sein, finde ich, da, dass man nicht mit jedem gleich reden kann,
ja,
und nicht jeden auf der gleichen Ebene erreicht.
Mhm.
Mit dem einen jungen Spieler, vielleicht muss ich sagen, was bist denn du eigentlich für ein Idiot? Mhm. Reiß dich zusammen, jetzt fokussier dich oder geh nach Hause.
Mhm.
Und bei dem kommt was an. Aber wenn du das bei der anderen machst, und ich habe direkt 2, 3 Bilder im Kopf, wo ich das direkt so machen würde, der muss sagen, hey, alles gut, nichts passiert,
ja,
musst du mental aufbauen. Also ich finde, die wichtigste Eigenschaft des Kapitäns ist es, seine Leute in- und auswendig zu kennen, um individuell mit jedem anders, ja, jeden anders aufbauen zu können, ja.
Das ist übrigens die nächste Parallele zur Berufswelt. Ja. Da ist das auch so. Der Kapitän oder der Leader muss auch wissen, mit wem er wie spricht.
Ja, ist ja so. Ja.
Gibt es da Momente, wo du bewusst laut oder leise wärst im Team? Ist das genau das, was du da beschreibst?
Ja. Ich denke auch, also eben als Leader bist du eben laut. allgemein, sage ich mal, weil du, also du, dann, das ist halt laut, du bist einfach präsent, weil man braucht deine Präsenz.
Ja.
Weil irgendwie ist ja auch Verlass. Die Endentscheidung oder das letzte Wort ist ja bei dir. Und deshalb ist es ist auch wichtig, sowas zu haben.
Ja.
Weil irgendwie alle müssen ja irgendwo hinschauen. Weil sonst laufen alle irgendwo herum.
Ja.
Man braucht irgendeinen Anhaltspunkt. aber man eben das Zurücknehmen ist das, vielleicht ist es oft dann auch, wenn man dann selber gerade nicht die Leistung bringt im Sport, vielleicht ist es nicht immer, dann muss man gerade in dem Moment nicht der Präsenteste sein.
Ja.
Dann schaust du vielleicht zu deinem Nebenmann, der vielleicht auch irgendwo eine Leadrolle hat und der leistet gerade und der kann das genauso machen. Und dann, sag ich mal, verschiebst du ein bisschen den Fokus und nimmst dich da raus.
Mhm.
Ja, und ich finde das gehört auch dazu, dass man so ein bisschen das lernt, wann das so zu tun ist oder wann nicht.
Ja. Was kannst du in der Hinsicht jungen Spielern noch mitgeben? Was können die früher beginnen, als du es vielleicht machen würdest?
Mit dem Handball?
Nein.
Oder
jetzt in Bezug auf Team Spirit, mit Leadership übernehmen und so weiter. Was kannst du denen mitgeben, muss ich vielleicht ein bisschen früher checken? Okay, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, ich sage immer mal, weil ich war ja selber mal junger Spieler, ich habe selber die Leader über mir. Und ich finde, der beste Weg ist es, das ist für mich das Nummer eins gewesen, immer schon, man muss sich selber erstmal treu sein, also man muss seine eigene Leistung, man muss sich bewusst sein, was man kann.
Ja.
So, ich darf nicht mir selber Sachen ausdenken, die ich nicht kann oder wünschen, dass ich will jetzt den letzten Wurf mir nehmen, obwohl ich das gar nicht kann. Ich bin nicht in dieser Rolle. Mhm. Also ich finde da gerade zwei Sachen. Also man muss sich bewusst sein, in welcher Rolle man ist als junger Spieler.
Mhm.
Was sind meine Fähigkeiten? Kann ich das überhaupt?
Ja.
Aber sich auch in dem Fall auch nicht kleinreden lassen, nur weil vielleicht hast du einen schlechten Kapitän, einen schlechten Leader und er sagt zu dir, ja, mach das nicht, aber du weißt selber, du kannst das.
Mhm.
Also musst deine eigenen Fähigkeiten schon auch kennen.
Mhm.
Aber die, sag ich mal, nicht arrogant oder nicht unhöflich rüberbringen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste im Sport, überhaupt wenn man talentiert ist als junger Spieler.
Ja.
Wenn du langsam auf dem Spielfeld verstehst, hey, ich bin eigentlich nicht schlecht, das merkt man ja selber auch auf dem Spielfeld. Hey, wenn ich was mache, dann geht das auf. Ich bin vielleicht sogar besser als dieser Nebenmann von mir.
Mhm.
Das muss man sich absolut bewusst sein. Aber man darf es überhaupt als, sag ich mal, Jüngerer nicht herausposaunen. Weil man muss sich auch ein bisschen so der Psychologie vom Gegenüber bewusst sein. Vielleicht ist es ein älterer Spieler, der macht in 3-4 Jahren Schluss. Da kommt ein junger Hotshot, sage ich mal.
Ja.
Und der ist vielleicht viel besser als ich. Und wenn man, glaube ich, da genau seine Leistung bringt und sich auch noch gut stellt mit dem Nebenmann, vielleicht einfach nicht sagt, hey, gib mir den letzten Wurf, sondern einfach hingeht und sagen wir, hey, wie können wir machen, dass wir jetzt da hinkommen?
Ja.
Vielleicht ein bisschen die umgekehrte Psychologie anwenden. Entschuldigung, aber wäre es gut für dich, wenn wir das so machen? Kannst du das?
Okay.
Ja, also ich sag mal, ein bisschen alles vorsichtiger angehen.
Ja.
Aber trotzdem seine eigenen Talenten so ein bisschen, also die nicht unterdrücken.
Ja, genau. Einfach sich auch nicht kleiner machen als nicht.
Ja.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Da interessiert mich vor allem, welche Themen oder Projekte interessieren denn dich neben dem Sport?
Ich bin jetzt da schon beim Abschluss von meinem Bachelorstudium jetzt endlich, Gott sei Dank, vom Bauingenieurwesen.
Mhm.
Das habe ich nebenbei, sagen wir, lang genug gemacht. Das will ich privat hundertprozentig einfach für meine Zukunft aufbauen, weil ich finde, wenn man jetzt nicht gerade Fußballer ist, in der Premier League, dann kann man nicht sagen, dass man ausgesorgt hat nach dem Profileben. Also man sollte sich da auch bewusst sein, dass man vielleicht nebenbei was machen sollte. Mhm. Ich finde, vor allem wir haben über die Trainingszeiten haben wir vorher geredet. Natürlich hat man da so eine 4 bis 5 Stunden Training am Tag, sage ich einmal. Mhm. Aber man muss sich auch bewusst sein, man hat so einen Luxus, dass das auch oft ein bisschen flexibel ist mit den Sachen, man mehr Zeit hat als andere Leute, die die vollberuflich arbeiten. Mhm. Das muss man sich bewusst sein, dass man den Luxus hat, zu studieren und einen Hauptberuf zu haben, ja, also sich selber zu halten zu können und noch zu studieren. Und sag ich mal, du wirst nicht gleich schnell sein wie ein Student, wie ein normaler Student, wie ein Mitkommilitone, ja, aber du wirst früher oder später das auch beenden, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Mhm. Und das ist so sieht jetzt für mich erstmal die Zukunft aus. Mhm. Also
der ist wann geplant, wann schließt ab?
Ja, wenn ich jetzt den Master anfange, theoretisch wäre es dann in 2 Jahren. Ja. Ich ziele jetzt mal so auf 3, bin ich dann fertig. Und dann habe ich irgendwann mit 30 meinen Diplom-Ingenieur. Ja. Und dann sollte das schon, ja. Aber dann will ich noch nicht mit Handball aufhören.
Ja.
Natürlich, also ich will jetzt noch schauen, wo mich das hinführt. Mhm. Im Nationalteam natürlich noch ein bisschen was erreichen, weil das auch ein bisschen eine absolute Freude ist, da zu spielen zum Beispiel.
Ja.
Natürlich auch ein bisschen eine Ehre.
Klar.
Und zum Beispiel ein weiterer Luxus davon ist, dass ich überall 4, 5 Mal im Jahr irgendwo hinfliege, in irgendwelche fremden Länder, ohne einen Cent auszugeben und dort die Welt, sag ich mal, ein bisschen sehe, mhm, und dabei eigentlich meinen Beruf ausführe. Und es ist wunderbar, auch Österreich repräsentiere, mhm, im Handball, mhm, und dann vor etlich tausenden Leuten spielt.
Mhm. Schon cool.
Also es ist nichts das, Negatives.
Da seht ihr auch mehr als nur die Halle und das Hotel.
Ja, also vor allem nach den Spielen.
Ja. Ja, jetzt hast du natürlich ein Thema schon angerissen. Ich weiß ein bisschen um Schiff und werde dich nur fragen, wo siehst du den in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Aber ich war nie so ein Mensch, der so lange vorausgeplant hat. Und das alles, ja, wie es ein Sport halt so ist, ist sehr, sehr viel spontan. Aber ja, in 10 Jahren, weiß nicht, ob mich das sportlich, ich mir auch körperlich leisten kann.
Ja.
Da könnte schon langsam knapp werden.
Eher dem in den 10 Jahren da so die natürliche Grenze
gesehen. Ja, genau. Ja, schon die natürliche Grenze irgendwo. Ich meine, meine Mama hat auch bis 37 gespielt.
Ja. Es gibt genügend, die knapp 40 sind oder über 40, ja, sogar, die noch spielen. Ja. Aber,
ja,
aber das wird so wahrscheinlich zusammenfallen mit.
Ja, und dann werde ich hoffen, dass ich mich da halbwegs beruflich schon vielleicht etabliert habe.
Mhm.
Und man muss, das darf man natürlich im Sport auch nicht vergessen, dass das ein unglaubliches Networking ist.
Ja.
Und ich habe da schon also etliche von Sponsoren.
Ja.
Kommen halt auf einen zu und die wissen dann Bescheid und sagen so, hey, falls du Hilfe brauchst oder irgendein Praktikum danach, mhm, oder irgendwas, ein Anruf genügt und du hast das Praktikum, das.
Ja.
Und im Endeffekt ist das ja im Berufsleben das Allerwichtigste, dieses Networking, und mhm, das bringt halt der Sport unglaublich mit. Wie viele Leute ich schon da kennengelernt habe, die ich vielleicht im Berufsleben, wenn ich ein Praktikant wäre, mit denen ich nicht mal annähernd reden würde, weil sie ja zu weit oben sind, sage ich mal. es klingt so jetzt ganz schlimm, aber es ist, ja.
Ja, aber das kennen auch nicht alle, das Networking. Zu erkennen, das könnte jetzt ein für die Zukunft wichtiges Gespräch sein, das haben nicht alle drauf. Du offensichtlich schon.
Ich weiß nicht, ob ich drauf habe, ich mache es ja auch schlecht. Ne? Nein, aber es kommt ja vor alleine, wenn man einfach, keine Ahnung, du bist ja selber bei den Spielen, wenn du da oben danach im Foyer bist oder nach dem Spiel 2, 3 Runden machst, einmal 2, 3 Hände schüttelst, das kommt ja von alleine.
Ja.
Dann lernst du Leute kennen, die du vorher noch nie gesehen hast, und dann siehst du da gleich 5 bis 10 Verbindungen,
ja,
überhaupt in so einer Stadt wie in Schwarz,
ja,
wo sich irgendwie jeder kennt. Das sind die Wege gar nicht so weit, wie man sich irgendwie so vorstellen würde.
Genau. Ja, aber so eine Gelegenheit muss man natürlich auch nutzen. Das machen viele nicht. Und das Ich glaube, du bist einer von den wenigen, die das nur schlau nutzen.
Später.
Zum Abschluss vielleicht nur, gibt es einen Satz, der dich durchs Leben trägt?
Ich kann jetzt nicht einen Satz sagen, der mich durchs Leben trägt, aber ich bin da sehr, sehr, sehr spontan auf dieser Ebene,
yeah.
Um zu sagen, also alles kommt, wie es kommen soll, sage ich mal.
Yeah.
Weil du kannst nur deine eigene Leistung verändern, du kannst nur dich selber beeinflussen, sage ich mal.
Also, yeah.
Natürlich kannst du auch andere beeinflussen, aber da gehen wir jetzt weiter rein. was du machst, kannst du nur beeinflussen. Und was dann kommt, dann kommt's. Und wenn irgendwas schlecht läuft, dann war es vielleicht du schuld. Wenn irgendwas nicht zusammenpasst, dann ist vielleicht nicht der links und rechts schuld, sondern nur du selber.
Ja.
Und vielleicht sollte man immer zuerst an sich selber arbeiten, bevor man andere beschuldigt, sage ich mal so.
Schon ein guter Hinweis, den man gut verwerten kann, glaube ich. Jetzt die allerletzte Frage. Was bedeutet Erfolg für dich, abseits vom Scoreboard, abseits vom aktuellen Spiel, in dem du steckst?
Erfolg für mich, natürlich ist es einfach auch was Schönes fürs Ego, muss man auch sagen. Man muss sich nicht irgendwie schlecht reden oder sowas. Es macht ja jeden, macht Erfolg glücklich.
Ja.
Sag ich mal. Und wenn man Erfolg hat, dann und dadurch Glück verspürt, dann ist einfach so eine Ausstrahlung, finde ich, die ja keiner nehmen kann. Und wenn man, glaube ich, das nach außen bringt, dann ist man auch direkt sympathischer für alle.
Ja.
Und somit würde ich sagen, Erfolg bringt Sympathie.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben sehr viele Einblicke gewonnen. Danke vielmals, Mischa. Wir freuen uns auf Tor Nummer 8 im Nationalteam, damit die Mama mal aus Wirbelstollen.
Das werde ich feiern, wie auch nie.
Und wir werden natürlich auch jetzt in Zukunft deine Körperanker beobachten.
Ja.
Jetzt wünsche ich dir mal eine gute trainingsfreie Zeit und wir freuen uns auf die nächste Saison mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Und dann sehen wir uns wieder in der Halle, würde ich sagen. Oder?
Wir sehen uns in der Halle. Danke, Mischa.
Danke dir.